Insider Research im Gespräch. Der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Ihr Podcast-News-Anchor und Moderator ist Tech-Analyst Oliver Schoncheck.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Storage und Data Management für die Multi-Cloud-Welt. Warum ist das ein wichtiges Thema? Nun, eine der größten Herausforderungen in Zeiten der Multi-Cloud ist ja, dass Daten immer mehr über lokale Rechenzentren, Colocation-Einrichtungen, öffentliche Clouds verteilt sind. Und die fehlende Konsistenz zwischen diesen Umgebungen führt zu erhöhten Kosten, aber auch zu Bedenken in Bezug auf Sicherheit und Governance. Sie können sich vorstellen, wenn man so das Gefühl hat, es ist irgendwie verstreut, alles verteilt, habe ich das wirklich im Griff? Ist da die Transparenz da? Und so eine Unsicherheit ist nie gut und darf auch nicht sein. Wie erreicht man denn ein konsistentes Storage und Data Management von On-Premises bis hin zu den verschiedenen Clouds? Darüber sprechen wir nun mit Dr. Stefan Michard. Er ist Senior Solution Architect im Office of the CTO bei Dell Technologies. Hallo, Herr Dr. Michard.
Guten Tag, Herr Schoncheck.
Schön, Sie im Podcast zu haben. Da freue ich mich ganz besonders, weil ich habe ja gerade im Intro gesagt, das ist keine leichte Situation, in der wir uns befinden, weil man stellt sich ja vor, Cloud Computing wird immer wichtiger, es wird alles einfacher und dann guckt man sich die Realität an und es sieht dann doch ein bisschen anders aus. Ich wollte mal am Anfang fragen, wir sprechen ja häufig von der Cloud und eigentlich gibt es die Cloud ja gar nicht, sondern Cloud Computing hat ja eine riesen Fülle. Können Sie uns da mal abholen? Was gibt's da alles? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, auch vielen Dank erstmal für die Einladung. In der Tat, Cloud Computing ist ein weites Feld und auch sehr komplex. Für mich ist erstmal wichtig zu sagen, dass Cloud erstmal kein Ort ist, sondern ein Betriebsmodell. Also wie betreibe ich meine IT? Wie stelle ich meinen Usern und Kunden Services zur Verfügung? Meistens sollte das durch ein Self-Service-Portal sein. Die IT-Services sollten automatisiert ausgerollt werden. Und das Ganze sollte natürlich auch in einem nutzungsgerechten Abrechnungsmodell passieren. Also tatsächlich, dass der Kunde, ob er jetzt extern oder intern ist, nur für die Services bezahlt, die er tatsächlich konsumiert. Und Sie haben es in Ihrem Titel ja schon angesprochen, wir sprechen heutzutage oft von einer Multicloud-Welt. Und wenn ich mir so meine Kunden anschaue, ist es tatsächlich bereits Realität. Manchmal nicht, das haben Sie auch schon angesprochen, nicht unbedingt geplant, sondern weil es organisch gewachsen ist. So ein bisschen, man spricht da auch von Multicloud by accident. Und ich denke, da steckt ein wahnsinnige Chance drin, die wir jetzt nutzen können, um von Multicloud by Accident zu Multicloud by Design zu kommen, um eben das Potenzial auszuschöpfen.
Also das finde ich schon mal, Multicloud by Accident muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen oder mal ins eine Ohr rein, andere raus und wieder zurück. Es wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, man verfolgt eine Multicloud Strategie, ja, das macht man durchaus und man sagt, ich will mich nicht so abhängig machen oder in der Cloud ist das in der, aber vieles eben wächst einfach so und es ist da. Per Unfall, per Zufall hat sich das so entwickelt und jetzt muss man dieser Sache wieder Herr werden. Und Sie haben eben auch sehr schön gesagt, die Cloud, das ist gar kein Ort. Ich meine, man stellt sich das immer vor, dass die Wolke, so wird es ja auch abgebildet, irgendwo sind die Daten. Eigentlich soll es ja ein Bild sein, dass es ist gar nicht wichtig, wo es ist. Irgendwo sind die Daten. In Wirklichkeit ist es aber wichtig. Und wenn man jetzt schaut, Storage in der Multi-Cloud-Welt, ich habe es eingangs im Intro gesagt, das wird irgendwie nicht einheitlich gemacht, nicht einheitlich genutzt und verwaltet. Welche Folgen hat das denn?
Das führt tatsächlich oft, was ich oft sehe bei meinen Kunden, zu einer sehr zerklüfteten Storage-Landschaft. Wir haben verschiedene, weiß nicht, man spricht manchmal von Storage-Töpfen oder Storage-Silos, die verteilt sind in entweder bei verschiedenen Vendoren, bei verschiedenen Anbietern. in verschiedenen Technologien auch oder auch verteilt über den Globus. Und das hat zur Folge, dass potenzielle Effizienzmechanismen nicht gehoben werden können. Daten müssen zum Teil sehr aufwendig migriert werden und natürlich auch die Management-Tools sind sehr heterogen, so dass wir in den unterschiedlichen, man spricht auch von Landing-Zones, andere Tools haben, andere Management. Das erhöht natürlich einerseits die Komplexität, andererseits erhöht das auch die Anforderungen an die Mitarbeiter, die die IT-Umgebung managen müssen. Und da gibt's, denke ich, ganz gute Antworten. Und ja, es gibt riesen Herausforderungen. Ich habe das bei Kunden schon erlebt, dass auf einmal Daten in einer Landing Zone, sag ich mal, so flapsig gelandet sind, die dann nicht mehr ohne weiteres dort herauskopiert werden konnten, aufgrund verschiedener Herausforderungen. Genau. Und das sind ja so Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen.
Ja, und ich habe jetzt aus dem, was Sie gesagt haben, auch mitgenommen, eigentlich sagt man ja, sollte egal sein, wo die Daten sind, also zumindest aus Nutzersicht, aus Nutzerinnensicht, ist egal, wo die Applikationen laufen, aber ganz egal ist es eben nicht. Man muss teilweise heute, je nachdem, was man vorfindet, die Daten migrieren, irgendwo anders hinbringen, damit es so funktioniert, wie man sich das denkt. Aber das Nutzerversprechen, Nutzerinnenversprechen ist ja eigentlich wirklich, dass man sagt, du schaltest dein Gerät an, Applikationen und egal, wo die Daten sind, egal, wo du bist, läuft. Wie schaffe ich das denn? Sie haben gesagt, im Idealfall sollte das zum Beispiel so ein Self-Service-Portal sein und alles, was dahinter ist, unheimlich komplex, aber für die Nutzerinnen und Nutzer soll es egal sein. Was mache ich denn, damit es wirklich so wird?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man jetzt End-User versteht. Also bei Web-Scale-Applikationen oder generell macht es Sinn, wenn wir den Compute-Teil als auch den Storage-Teil nah beieinander haben, um eine User-Experience zu gewährleisten mit einer geringen Latenz. Daher macht es Sinn, bei so Web-Scale-Applikationen diese global zu verteilen und dann zum Beispiel mit Load-Balancing dafür zu sorgen, dass die User in die richtigen Regionen geleitet werden. Was wir auch viel sehen, und das ist dann jetzt eher bei großen, also bei Corporate-Usern, geht es natürlich auch um Daten-Ingest. Wo findet der Daten-Ingest statt und wo sollen die Daten dann letztendlich gespeichert werden? Bei großen Unternehmen haben wir oftmals mehrere Hub-Data-Center, die global verteilt sind, aber die Daten werden teilweise eben nicht in der Nähe dieser Hub-Data-Center generiert, sondern im Feld, außen. Und dann geht es darum, wie bekommen wir die Daten zu diesen Hub-Data-Centern? Und auch da stellt sich oft mal die Frage, wie können wir die Daten verarbeiten? Und auch da macht es natürlich Sinn, Compute und Storage nah beieinander zu halten. Da macht es manchmal Sinn, zum Beispiel auf Technologien wie VDI, also Virtual Desktop, zu setzen. Und auch Kubernetes ist ja auch ein Riesenthema. Man kann auch lokal Kubernetes-Cluster in der Nähe der persistenten Daten ausrollen, um dann vielleicht komplexe Berechnungen starten zu können. Und da haben wir mit unserem Partner VMware gute Lösungen, wie wir eben diese Nähe von Rechnung zu Daten gewährleisten können.
Und ich sehe schon, es ist für ein Unternehmen also ganz wichtig, dass man sagt, Sie haben ja gesagt, es kommt auf den Endnutzer, die Endnutzerin an. Was will ich denn eigentlich? Was ist der Anwendungsfall? Geht es darum, es soll weltweit überall möglichst schnell performanter Zugriff sein? Oder geht es jetzt darum, so ein Edge-Szenario, wo die Daten werden irgendwo erzeugt, die sollen möglichst in der Nähe verarbeitet werden? Und also was genau soll da geschehen? Weil, wie wir eingangs sagten, Cloud Computing ein Riesenthema und darunter steckt ganz, ganz viel. Und jetzt habe ich in dem Zusammenhang auch von Software-Driven Storage gelesen, SDS. Können Sie uns da vielleicht sagen, was ist das und welche Bedeutung hat das in dem Zusammenhang?
Natürlich. Also SDS ist auch ein Begriff, den gibt es schon länger und das ist ein weites Feld. Das sind natürlich einmal Software-Driven Storage oder Software-Defined Storage, also dass die Logik des Storage in Software abgebildet wird. Und mittlerweile geht es so weit, dass wir eben Storage-Targets oder Storage-Lösungen automatisiert ausrollen können mit verschiedenen Technologien, zum Beispiel über Terraform-Skripte, können wir Storage-Lösungen ausrollen in verschiedenen Landing-Zones, im eigenen Rechenzentrum, bei Hyperscalern. Und das ist auch so ein bisschen die Entkopplung von Hard- und Software, um eben dieses Ausrollen in möglichst vielen Landing-Zones zu ermöglichen. Und zum Beispiel bei unserer letzten Dell Technologies World haben wir 500 neue Features vorgestellt bei unseren Storage-Lösungen. Und oftmals waren das Features, die durch Optimierung im Software-Code erzeugt wurden, die eben durch einen besseren Software-Code eine bessere Effizienz und dann eine bessere Performance liefern konnten. Das heißt jetzt nicht, also der Umkehrschluss heißt jetzt nicht, dass Hardware unwichtig ist, weil Software nutzt ja eben Hardware und läuft auf Hardware und versucht, diese möglichst optimal und effizient auszunutzen. Und da finde ich, sind wir bei Dell Technologies gut aufgestellt, weil wir eben die komplette Wertschöpfungskette abdecken. Wir haben gute Hardware, die wir regelmäßig refreshen, und eben Software, mit dem wir dann diese neue Hardware optimal ausnutzen können, um Effizienzen zu heben.
Kann ich mir das dann so vorstellen, wenn ich einen Anwendungsfall habe, so Sie haben ja vorhin Beispiele genannt, und dann schaue ich, das sollten so die Richtlinien sein, das ist so der Storage, den ich brauche, und dann definiere ich das sozusagen über so eine SDS-Lösung und dann wird mir das mehr oder minder automatisiert unterstützt, so zusammengestellt, dass es zu meiner Anwendung passt, so als einfaches Bild.
Genau, also man muss natürlich zunächst vielleicht mal einen Blueprint erstellen und wie Sie auch ganz richtig gesagt haben, es geht sehr stark von dem Use Case aus, von der Anwendung, von dem Nutzer. Und aber dann, wenn man es einmal definiert hat, saubere Schnittstellen definiert hat, kann man Storage-Lösungen automatisiert ausrollen. Genau.
Jetzt komme ich nochmal so zur, auch wenn wir gesagt haben, kommt immer darauf an, wer ist der Endnutzer, wer ist die Endnutzerin, aber einfach mal so die Sicht aus der Anwendung getrieben. Jetzt würde man ja am liebsten Storage überall also so nutzen können, dass es für die Anwendung passt, aber möglichst einfach, egal wo sich der Storage befindet. Beliebt ist ja eben auch Storage aus der Public Cloud zu beziehen, wenn man so möchte. Und da habe ich von einem Projekt gelesen, Projekt Alpine. Was hat das damit auf sich? Was hat das da zu tun? Wie hilft das denn vielleicht bei der Aufgabe, dass man tatsächlich Storage möglichst einfach von überall beziehen kann, passend zur Anwendung?
Genau, also unser Project Alpine haben wir vorgestellt. Project Alpine ermöglicht es, Storage-Lösungen bei den großen Hyperscalern auszurollen, und das über die Marketplaces. Also die Kunden haben oftmals Verträge mit verschiedenen Hyperscalern, manche mit einem exklusiv, aber meistens doch mit verschiedenen Hyperscalern. Und dort können die Kunden dann in Zukunft, das soll jetzt im zweiten Halbjahr fertig sein, dann können die Kunden dort über die Marketplaces eben unsere Storage-Lösungen im Bereich Block, File und Object ausrollen. Und das ermöglicht eben einen konsistenten Betrieb, ein konsistentes Management, egal ob jetzt diese Storage-Lösung on-premises ist oder in der Public Cloud betrieben wird. Genau.
Also kann ich mir das so vorstellen, also wenn man die File Block and Object Storage Software sich so vorstellt, die wird selbst in die Public Cloud gebracht und kann dann von dort als Service bezogen werden und überall da genutzt werden, wo ich es brauche, an den verschiedenen Storage-Orten, die ich verwalten, administrieren muss.
Genau, also Sie können bestimmen, in welcher Region das deployed wird. Das ist ja das Charmante an einer Softwarelösung. Sie sind nicht gebunden an eine dezidierte Hardware. Die Software kann ausgerollt werden, wie gesagt, aus den Marketplaces heraus. Das wird konsumiert gegen die Cloud-Credits der einzelnen Hyperscaler. Und Anwendungsfälle sind zum Beispiel sowas wie Cloud Bursting oder für Test und Development kann man das auch nutzen. Oder tatsächlich, wenn man Analytics-Services von Hyperscalern nutzen möchte, kann man dort diese nutzen und auf seine Daten dann anwenden. Und das Tolle ist eben, dass man auf die nativen Replikationsmechanismen der Lösung zugreifen kann. Also wenn ich eine Block-Replikation kenne, weil ich vielleicht mehrere Datacenter habe und Daten zwischen den Datacentern repliziere, wird das in Zukunft eben auch möglich sein, zwischen meiner On-Premises-Umgebung und meiner Public-Cloud-Umgebung dann meine Block- oder File- oder Object-Daten zu replizieren.
Und das hilft auch sozusagen für mich zum einfachen Verständnis dabei, dass wenn das Storage überall verteilt ist, wo ich ihn jetzt eben habe und ich habe auch meine Anwendung laufen, dass die zueinander finden. Wie funktioniert das? Wie werden da die Verbindungen hergestellt?
Ja gut, man muss natürlich, das Netzwerk ist hier ganz entscheidend. Da gibt es verschiedene Technologien. Man kann ganz einfach mit VPNs arbeiten, das funktioniert. Es gibt andere Möglichkeiten über Direct Connects. Kann man arbeiten, wenn man zum Beispiel seine Umgebung bei einem Co-Locator betreibt. Und dann, wenn diese Verbindung gegeben ist, kann man die nativen Replikationsmechanismen der Storage-Lösungen nutzen. Also bei unserer PowerScale für die Eingeweihten wäre das SyncIQ. Man kann dann eben, und das ist das Schöne und das Charmante, dass man mit der bewährten Technologie, die man schon kennt, vielleicht aus einem On-Premises-Rechenzentrum, dann eben die nativen Replikationsmechanismen nutzen.
Okay, das ist immer schön, wenn man sagt, eine Technologie, die man vielleicht woanders schon einsetzt, die man kennt. Also es führt nicht dazu, dass das Ganze komplizierter wird, weil ich jetzt mehr Möglichkeiten habe, sondern es wird einfacher. Ich kann das nutzen, was ich schon kenne, dadurch, dass eben eine Data und Software und Storage Software sozusagen in die Cloud kommt, werden die Funktionen, die ich eben schon kenne, einfach in breiter Ebene zur Verfügung gestellt.
Genau, das große Ziel ist es, die Komplexität zu reduzieren und es den Kunden einfacher zu machen, genau.
Und jetzt ist mir so ein Steckenpferd von mir, ist immer sicher Datenschutz, Datensicherung, also da muss ich auch da fragen. Daten, okay, wir haben schon gesagt, die sind inzwischen teilweise per Accident überall verteilt in Clouds und weiter, aber Daten müssen ja verfügbar wiederherstellbar sein. Und ein großes Stichwort ist ja da leider immer sowas wie Ransomware. Und wie schaffe ich denn das, dass die Daten auch überall, wo sie sind, wo sie sich befinden, wirklich immer verfügbar wiederherstellbar sind? Hat da Dell Technologies auch was für uns?
Ja, natürlich. Also und Sie sprechen ein wahnsinnig wichtiges Thema an, gerade Data Protection. Und wir sprechen auch oft in dem Kontext von Data Resiliency, ist sehr wichtig. Gerade in der aktuellen Zeit liest man ja jede Woche fast von einem prominenten Opfer von Cyberattacken. Und natürlich, wir haben einmal unsere Power Protect Data Manager Software, die eine Software ist, mit der wir moderne Workloads, also klassische Workloads wie SAP zum Beispiel, aber auch moderne Workloads wie Kubernetes sichern können. Und das ist unabhängig von der Landing Zone. Also wir können auch Daten in einer Cloud-Umgebung mit unserem Power Protect Data Manager sichern. Das ist ja das eine, aber die Daten muss man auch wieder recovern können, also wiederherstellen können. Und auch können wir unsere Storage, also unsere Backup-Targets, unsere Storage-Lösungen auch in Public Clouds betreiben und dann haben wir dort über die Duplizierungsalgorithmen Effizienztechnologie, die wir heben können, so dass wir einen kleinen Footprint in der Public Cloud dann belegen. Und auch das Thema, weil Sie Ransomware angesprochen haben, Cyber Resiliency, da haben wir auch Lösungen. Wir können wir nennen das Vault, so eine Art Tresor erstellen, in dem dann die kritischsten Unternehmensdaten gespeichert werden. Diese werden ständig geprüft auf Veränderungen, auf Anomalien und die können auch mit einem wir nennen das Airgap, getrennt werden. Da wird dann die oftmals logisch die Netzwerkverbindung aufgehoben und diese wird dann nur zu bestimmten Zeitpunkten hergestellt, wenn eben neue Daten oder ein neues Backup erstellt wird.
Jetzt habe ich ja das Glück, wie man es auch wieder merkt, dass ich mit den Insidern der digitalen Transformation spreche. Wenn ich schon einen Experten an der Strippe habe, hätte ich da noch eine Frage in Richtung Container Storage Modules. Was ist das denn? Können Sie uns das in dem Zusammenhang erklären?
Gerne. Also Container Storage Modules, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen.
Ja, gerne.
Warum haben wir diese Container Storage Modules genutzt? Also die Idee ist, Enterprise-Funktionalitäten in Kubernetes nutzbar zu machen und Storage in Kubernetes zu konsumieren. Jetzt gibt es für diesen Fall eigentlich schon den CSI-Driver, kann man sagen. Der CSI-Driver wurde ins Leben gerufen, also das ist Container Storage Initiative, die wurde ins Leben gerufen, unter anderem auch durch Google, weil Kubernetes wurde ja von Google, sag ich mal, der Community geschenkt oder gespendet. Und am Anfang waren die Storage-Lösungen im Kubernetes-Code Intri mit integriert, was zur Folge hatte, dass viele Vendoren sich an den Kubernetes-Release-Cycle halten mussten und konnten nicht schnell reagieren. Deswegen hat man den CSI-Driver eingeführt, der davon entkoppelt ist. Der stellt eine Art Standard dar, an den sich die Vendoren eben halten müssen. Und sofern sie sich an ihn halten können, können diese Funktionen genutzt werden. Jetzt gibt es natürlich immer Vor- und Nachteile mit definierten Standards und Schnittstellen. Das Schöne ist, der Vorteil ist, wir haben eine definierte Schnittstelle. Der Nachteil ist vielleicht, der Funktionsumfang ist ein bisschen eingeschränkt. Und daher haben wir bei Dell die Container Storage Modules entwickelt, die eben diesen Funktionsumfang erweitern. Wir können jetzt mit den Container Storage Modules zum Beispiel eine Replikation definieren aus Kubernetes heraus und dann darunterliegende, also die Replikation der Storage-Lösungen nutzen, so dass Daten, also Persistent Volumes, gespiegelt werden, repliziert werden. Wir haben noch weitere Features im Zusammenhang mit den Container Storage Modules, wie zum Beispiel Resilienz. Da können wir detektieren, ob ein Host ausgefallen ist, also ein Kubernetes Node, ob der ausgefallen ist. Und in dem Fall können wir dafür sorgen, dass die Applikation, die Pods auf weiteren gesunden Host neu starten. Wir können auch Snapshots unterstützen aus Kubernetes heraus und wir bringen Observability. Das ist so ein sehr schönes Grafana-Dashboard, bei dem man dann die Performance der einzelnen Applikationen sieht und der Persistent Volumes. Und mit dem Modul Authorization können wir für Kubernetes ein Role-Based Access einführen und auch Quota-Management einführen, sodass die Kubernetes-Nutzer eine Quote zugewiesen bekommen, beziehungsweise wir können sicherstellen, dass nur registrierte Tenants Zugriff auf die Storage-Lösungen, Storage-Systeme erhalten. Das ist so ein bisschen der Funktionsumfang der Container-Storage-Modules.
Und sowas wie CSM Secure habe ich auch von gelesen. Hat das mit der Verschlüsselung zu tun oder was ist das jetzt noch für eine Funktionalität?
Genau, das hatte ich nicht erwähnt. Gut, dass Sie es erwähnen. Die ich bisher erwähnt habe, sind Funktionalitäten, die jetzt schon da sind. Und CSM Secure und CSM App Mobility sind Funktionen, die im Folgenden released werden. Und CSM Secure, da geht es darum, Daten verschlüsselt zu speichern. Da können die Daten, die in einem Persistent Volume abgelegt werden, die werden verschlüsselt. Und da arbeiten wir mit externen Key Managern, wie zum Beispiel HashiCorp Vault, werden da unterstützt.
Und dann habe ich noch so ein Schlagwort, was ich gerne mit Ihnen als Experten klären würde. Application Mobility, was ist das?
Das ist eine sehr spannende Funktion des Container Storage Modules, mit der wir Applikationen sehr einfach von einem Kubernetes Cluster in ein anderes migrieren können. Wir müssen einmal natürlich ein Quellcluster definieren und ein Zielcluster definieren. Und dann ist es mit einer, das ist ein Befehl in der Kommandozeile, mit dem wir eine komplette Applikation aus einem Kubernetes-Cluster in ein anderes Kubernetes-Cluster migrieren können. Ich habe das vor kurzem gemacht von einem On-Premises-Kubernetes-Cluster, der ein PowerFlex genutzt hat, also PowerFlex-Storage-Lösung von uns, in ein, das war das Quell-Cluster, und das Ziel-Cluster war ein Kubernetes-Cluster bei AWS. Und ja, da werden sämtliche Daten mitgenommen, die YAML-Files, die Definition für die Deployments, die Services und auch die Daten der Persistent Volumes. Das ist eine sehr spannende Technologie. Im Hintergrund wird ein Velero-Pod ausgerollt, der eben die Daten verschiebt. Velero ist ein ja, eine Lösung aus dem Hause VMware, und eben der wird im Hintergrund ausgerollt. Diese Technologie nutzen wir, um dann die Daten von einem Cluster in das andere Cluster zu migrieren.
Ja, sehr schön. Wir werden ja zu unserem Podcast auch Shownotes entsprechend veröffentlichen, und da gibt es dann auch nochmal spannende Hintergrundartikel zu CSM. Aber vielleicht könnten Sie uns jetzt nochmal, wo wir Sie jetzt hier im Gespräch haben, nochmal kurz zusammenfassen. Warum sollte man sich denn mit CSM nochmal näher befassen, vielleicht auch diese Artikel lesen? Was wären dann nochmal die Vorteile?
Also Vorteile sind, die Container Storage Modules bei uns sind Open Source und frei verfügbar. Also man Kunden, die dieses Container Storage nutzen wollen, müssen dafür keine Lizenz oder keine Gebühren bezahlen. Sie sind frei verfügbar. Und Container Storage Modules bringen bewährte Enterprise Features, die wir kennen von unseren Storage Lösungen, und ermöglichen diese in Kubernetes zu nutzen. Dadurch können wir auch so eine Separation of Duties sicherstellen. Und das macht den ganzen Betrieb von Applikationen in Kubernetes auch sicherer.
Ja, dann möchte ich Ihnen doch ganz herzlich danken, Herr Dr. Michael, dass Sie uns mitgenommen haben in die ja Multi-Cloud-Welt, die teilweise durch Unfall bei Accident entsteht. Aber man muss immer das Beste draus machen, wenn man so möchte. Das heißt, es ist, ein Unternehmen hat diese Situation, und wie kann ich die beherrschen? Und zwar möglichst so, dass es einfach beherrschbar wird. Man will ja nicht erschweren, sich das Leben durch die Cloud, sondern es soll ja eigentlich alles einfacher werden. Und Sie haben uns da Project Alpine vorgestellt, Sie haben uns CSM vorgestellt, und ich möchte Ihnen ganz herzlichen Dank aussprechen für diese spannenden Insights, die wir bekommen haben, und auch Ihnen, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich danken für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema, und ja, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, denn das ist der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, wo man eben mal auch auf eine ganz andere Art und Weise in die Multicloud mit reingenommen wird, wo man eben sieht, wie wird das denn wirklich beherrschbar, wie macht man das Storage und Data Management in dieser ja teilweise eben durch Zufall ungewollt entstandenen Welt. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dr. Stefan Michard von Dell Technologies. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Michard.
Vielen Dank.